Hallo Leute, hier ist Anpfiff 15:30. Ihr hört den neuen Fußball-Podcast mit Tobi, Fabi und Sören. Viel Spaß beim Zuhören.
Einen wunderschönen guten Abend. Ich grüße aus Oldenburg. Ihr hört richtig, hier ist wieder Anpfiff 15:30, der Fußball-Podcast. Mein Name ist Sören und mit dabei sind natürlich wieder meine beiden Kollegen und Freunde, Tobi und Fabi aus Düsseldorf.
Ja, schönen guten Abend, Sören. Premiere auch für dich diese Saison. Erster Einsprecher, gut gelungen.
Ja, und auch von meiner Seite, schönen dritten Advents habe ich mich belehren lassen von Tobi vor 2 Wochen. Hallo zusammen.
Konntest du weiter zählen, ja?
Ich seitdem sonntags, wenn ich jemanden begegne, immer nur schönen ersten, schönen zweiten, schönen dritten Advent habe ich gelernt von dir, habe ich mitbekommen.
Wo wir gerade noch direkt beim Thema sind, wichtigste Frage vorab, Jungs. Steht der Baum schon oder muss der noch gefällt werden?
Der steht seit 2 Wochen schon.
Wow. Seit 2 Wochen. Stark.
Ja. Stark. Bei euch? Meinerseits gestern. Inklusive Eisenbahn unterm Baum.
Da können wir ja alle erfolgreich den Haken schon mal setzen. Ich habe am Freitag auch geholt, geschmückt habe ich ihn lassen. Von daher war ich da dann auch fein raus, was das angeht. Nee, dann kann ja Weihnachten auch langsam kommen. Das Trainerkarussell in der Fußball-Bundesliga hat ja jetzt auch wieder Zuwachs bekommen, ist auch wieder vollzählig. Der 18. Platz ist die Woche auch wieder belegt worden. Ich weiß gar nicht, wo wir diese Woche überhaupt anfangen sollen. Es gibt so viele schöne Gesprächsthemen. So, dann schlag doch einfach mal was vor. Wir machen heute einfach mal gemischte Tüte, einfach wonach uns Lust ist und Laune ist.
Ja, also ich möchte, bevor wir jetzt auf die einzelnen Spiele eingehen, nochmal fragen, ob bei Fabi alles in Ordnung ist. Er hatte ja am Wochenende so eine leicht depressive Phase. Das muss man den Zuhörern ja mal erzählen. In unserer WhatsApp-Gruppe hat er 2 Tipps losgelassen, die so gar nicht zu seinem Naturell passen eigentlich. Hat auf ein 5:1 der Dortmunder in Bochum getippt und auf ein 1:3 aus Sicht seiner Bayern. Also da möchte ich erstmal fragen, ob da noch oder jetzt alles wieder in Ordnung ist.
Naja, also ich sage mal so, die Spielverläufe, sowohl bei dem einen Spiel, da gehen wir ja gleich nochmal drauf ein, es hätte theoretisch passieren können. Bei dem anderen Spiel meiner Bayern, ich war zwischenzeitlich so genervt, dass ich tatsächlich für ein paar Minuten Liverpool geguckt habe. Bin dann aber Gott sei Dank sehr erleichtert abends ins Bett gegangen. Speziell dann natürlich, wenn man das Tabellenbild sich dann zugrunde legt. Von daher, ja, tatsächlich ist es so. Ich weiß nicht, was am Samstag mit mir los war.
Aber jetzt einer hat sich ja überhaupt nicht gemeldet. Das war Tobi. Ich glaube, der hat sich komplett abgemeldet an diesem Wochenende. Ist heute erst wieder aufgetaucht.
Ja, also ich lag nicht, war nicht Komasaufen seit Freitag oder habe mich mit Glühwein abgeschossen. Nein, ich musste mal ein bisschen was für die Schule und für die Weiterbildung tun. Aber ich habe da immer mal mit dem Auge geläuert bei eurer Texterei. Da können wir sonst später auch mal vielleicht noch den einen oder anderen Satz drüber verlieren. Aber ja, lasst uns doch einfach mal mit dem Bundesligaspieltag anfangen. Fabi, mit welchem Spiel möchtest du beginnen?
Dann fangen wir mit dem ersten an. Köln gegen Augsburg.
Ja, der FC am Freitag zu Hause mit einer Niederlage, der FCA mit dem ersten Auswärtssieg diese Saison. Die Augsburger ja die letzten Wochen mal so, immer mal eine gute Halbzeit, mal eine schlechte Halbzeit, aber nie wirklich von Erfolg gekrönt. Und jetzt am Freitag haben sie sich dann wirklich belohnt. Steffen Baumgart war nach Spielende ziemlich angesäuert, hatte seiner Mannschaft eigentlich weitestgehend nur so den Vorwurf zu machen, dass sie halt nicht das Tor getroffen haben, wobei ich das ein bisschen, klar, haben die Mannschaft, hat das Tor nicht getroffen, der erste FC, aber die Augsburger haben das Beste aus ihren Chancen gemacht, waren eiskalt vor dem Tor aus einer stabilen Defensive herausgespielt und unterm Strich finde ich den 2:0-Sieg jetzt auch nicht so unverdient.
Tja, würde ich mich anschließen, ich muss echt sagen, Köln war erschreckend schwach. Also sie konnten ja nicht so wirklich das abrufen, was sie die letzten Wochen mit ihrem wirklich ja auch starken Offensivspiel und das habe ich gegen Augsburg überhaupt nicht gesehen. Da muss man ja auch wirklich anerkennen, dass der FCA defensiv richtig gut gestanden hat und sich dann jetzt auch mal belohnt hat mit dieser Leistung. Und ich glaube, das war wirklich ein absolut verdienter Sieg.
Ja, also ich war ein bisschen verwundert, um es mal vorwegzunehmen, Baumgart, der auf jeden Fall bei 3 Grad im T-Shirt an der Seitenlinie stand, hat anscheinend Ja, oder ihm war es nicht möglich, ja, seine Temperatur auf den Rasen zu übertragen, auf seine 11 Jungs, die auf dem Feld standen. Ja, es war ein bisschen weniger. Die Augsburger, fand ich, haben es für ihre Verhältnisse einfach verdammt clever gemacht. Vor allem auch in der ersten Halbzeit hinten richtig sicher stehen, den Kölnern ein bisschen den Ball überlassen, trotzdem aber immer aktiv im Spiel mit dabei bleiben. Und ja, und am Ende des Tages, in der zweiten Halbzeit, hat sich das dann ein Stück weit ja ausgezahlt, diese Taktik von Weinzierl und den Augsburgern. Und alles in allem war es dann, denke ich, ein verdienter Sieg der Augsburger und eher ja ungewohnt schwacher Auftritt der Kölner.
Ja, richtig. Erste Saisonniederlage für den ersten FC zu Hause. Der FC Augsburg endlich mit 3 Punkten nach 14 Auswärtsspielen, auch endlich mit dem ersten Dreier. Und ihr habt es ja beide gesehen. Also ich habe am Freitag schon gedacht, wo das 2:0 fiel durch Dorsch, das könnte schon das Tor des Spieltags gewesen sein. Und ich glaube, das kann man wirklich schon so festhalten. Ein Traumtor aus knapp, Fabi, was waren es? 30 Meter. Einfach
Ja.
mal ansatzlos, glaube ich. Super Schusstechnik, hat es davor auch schon ein paar Mal versucht gehabt und die letzten Wochen ja auch, ist dafür ja auch ziemlich bekannt. Hat sich an dem Freitag auch für seine starke Leistung belohnt. War
Ja, ich
Antreiber,
finde auch allgemein, dass er
Stabilisator.
langsam eigentlich auch in die Form kommt, die man sich von ihm versprochen hat, weil er ja okay gestartet ist in die Saison. Dann war er, glaube ich, mal für 1, 2, 3 Wochen raus, verletzungsbedingt. Und so langsam zeigt die Kurve wieder nach oben und er bestätigt eigentlich das, was seine U21-Nationalmannschaft eigentlich am Potenzial immer wieder aufzeigt.
Ja, Anthony Modest, vielleicht noch zu erwähnen, jetzt das 4. Spiel in Folge, ohne Torerfolg, merkt man auch ein bisschen, der FC weiterhin jede Menge Flanken reingeschlagen. Aber da muss man vielleicht der Mannschaft von Steffen Baumgart auch mal, den Vorwurf machen, dass sie wirklich außer dieser einen Variante nicht wirklich viele andere spielerische Möglichkeiten momentan in ihrem Spielrepertoire haben, oder, Sören?
Stimmt, stimmt. Wobei für mich bei Köln im Moment auch mit Skiri einfach, wenn Skiri nicht in der Startelf steht, geht Köln einfach Qualität ab. Und das finde ich, sieht man immer, wenn er nicht dabei ist. Aber du hast schon recht, das Spiel ist ja dann auch gerade mit zunehmender Dauer der Saison auch ausrechenbar. Die Mannschaften können sich darauf einstellen. Und da muss ein bisschen mehr Variabilität auf jeden Fall in den nächsten Wochen dazukommen.
Ja, da bleibt eigentlich nicht mehr so viel drüber zu sagen. Der FC gastiert jetzt unter der Woche beim VfL Wolfsburg und der FCA hat RB Leipzig zu Gast. Wenn wir mal einen Blick auf die Tabelle schauen, Sören, du hast es vor ein paar Wochen schon mal angesprochen. Es bringt nichts, wenn man viele gute Leistungen abliefert, aber unterm Strich sich höchstens mal mit einem Punkt belohnt. Ja, der FC jetzt auf Platz 12. 4 Siege, 7 Unentschieden und 4 Niederlagen. Aber alles in allem denke ich auch immer noch mehr als im Soll und die Art und Weise auch immer noch, was die Spielweise angeht, wirklich gut anzuschauen. Vollkommen in ihren Möglichkeiten.
Jein, würde ich sagen. Ich glaube, das ja, Problem liegt halt einfach hier. Ich glaube, wir können vielleicht ganz am Ende auch nochmal auf die Tabelle eingehen, weil die Tabelle einfach so eng beisammen ist, dass wenn du eben so ein Heimspiel, wo du dir im Vorfeld vielleicht auch mehr ausrechnest, dann verlierst und ja, du schaust nach oben und hast ja theoretisch eigentlich nur 4 Punkte zu einem Platz 6 Europa League oder sogar ja, 2 Punkte auf die Europa League, wenn der 7. Platz reichen sollte. Allerdings aber auch nur 3 Punkte nach unten zum Relegationsplatz. Und vielleicht gehen wir da am Ende nochmal drauf ein. Deswegen ist es ein bisschen trügerisch, das Tabellenbild, finde ich.
Gut, dann lass uns mit dem Samstag weitermachen. Am Samstag ganz wichtige 3 Punkte bei seiner Heimpremiere zu Hause als Trainer holte Tayfun Korkut mit der Hertha, wo wir letzte Woche schon alle nicht so von überzeugt waren überhaupt über den neuen Trainer der Hertha. Aber ich fand den Auftritt der Berliner vom Einsatz her, vom Auftreten her schon deutlich besser als die letzten Wochen. Also da war Zucht drin, die Mannschaft hat gekämpft. Das war schon ein guter Auftritt der Hertha, die eigentlich über die kompletten 90 Minuten gegen wirklich harmlose Bielefelder alles eigentlich weitestgehend im Griff hatten.
Ja, ich glaube, der Kicker hat nach dem Spiel geschrieben, ohne Glanz schafft die Hertha den Heimsieg und ich glaube, das stimmt auch. Es war wirklich eine kämpferische Leistung und es war vielleicht dann auch an dem Samstag echt ein dankbarer Gegner, weil die Arminia, wie du schon gesagt hast, ja, wirklich schwach war. Was erstaunlich ist, dass sie über 90 Minuten so, ja, im Prinzip keinen Torschuss kreieren. Das war in den letzten Wochen ja auch noch anders. Und die Hertha, ja, das war ein Arbeitssieg, den ich mal, aber der geht auch absolut in Ordnung.
Also ich bin jetzt auch noch Hertha-Fan.
Ach du je.
Dann haben wir jetzt fast alle Mannschaften dann durch.
Nein, Spaß beiseite. Was man sagen muss, klar, am Ende des Tages waren es mehr als nur verdiente 3 Punkte für die Hertha. Es war auch, glaube ich, durchaus, ja, es war balsam, glaube ich, für die Seele, dass du so ein Heimspiel einfach mal auf die Art und Weise relativ kontrolliert und souverän gewinnst. Was für mich eigentlich bei dem Spiel das Überraschende war der Auftritt der Arminia. Weil die Arminia für mich, und ich habe es die Wochen zuvor ja eigentlich auch schon immer gesagt, eigentlich immer eine Mannschaft war, sie hatten immer ihre Chancen. Sie hatten vor allem auch in den engen Spielen, wo es dann eben einfach meistens maximal zu einem Punkt gereicht hat, wenig Spielglück, was man eben braucht, um in der Liga zu bleiben. Vielleicht hatten sie das letztes Jahr mehr. Aber jetzt am Samstag, das war ein Auftritt, der besorgt mich, weil so spielt ein Absteiger. Und ich glaube, da gibt er mir beide recht. Das war, glaube ich, wenn man es wirklich gut meint mit der Arminia, glaube ich, nur ein einziger Torabschluss, wenn man den dann so zählen will. Und das dann vor allem gegen eine Mannschaft aus Berlin, die ja die Wochen zuvor, trotz auch neuem Trainer, nicht wirklich überzeugen konnte. Das war verdammt wenig und ja, bereitet mir ein bisschen Sorgen, wenn es um die Arminia geht.
Ja, da steige ich direkt mit ein, nehme ich direkt auf, Fabi. Also nach dem Spiel lege ich mich jetzt auch an dem heutigen Tage auch schon fest, für mich ist Arminia Bielefeld nach Greuther Fürth für die Saison der zweite Absteiger. Die Hertha bringt jetzt 8 Punkte zwischen sich und die Bielefelder, was wirklich schon eine ganz schöne Hausnummer ist, wenn man sich die Bielefelder Spiele eigentlich anguckt und die Möglichkeiten, die Bielefelder eigentlich haben. Die erste Halbzeit war, du hast es auch gesagt, erschreckend schwach. Allgemein vom Spiel her die Hertha mit 20 Abschlüssen und auch der Ballbesitz von 61-39% spiegelt, glaube ich, auch die drückende Überlegenheit der Berliner dar. Ja, Jovetic mit seinem 5. Saisontor in der 56. Minute und zum Abschluss dann noch Davy Selke. Ganz stark bei dem Spiel fand ich das Mittelfeld der Berliner mit Cerda und Askasiba. Das hat wirklich gut als Tandem harmoniert. Ja, und über Bielefeld, Sören, da hattest du, glaube ich, Frank Kramer die letzten Wochen auch des Öfteren mal angezählt.
Ja, das wurde ja dann immer noch so ein bisschen, oder hat die Arminia dann ein bisschen verteidigt durch die durchaus auch guten Spiele, die sie abgeliefert haben, wo es ja dann auch nur zu Unentschieden gereicht hat. Die stehen ja bei 7 Unentschieden. Die Spiele hätten ja dann auch im Prinzip anders ausgehen können. Aber ich glaube schon, dass jetzt der Auftritt und das nächste Spiel jetzt unter der Woche gegen Bochum ist aus meiner Sicht, glaube ich, entscheidend, ob Kramer die Winterpause überlebt, weil danach hast du noch ein Spiel gegen Leipzig. Da wirst du sicherlich keine 3 Punkte holen. Und ich kann mir gut vorstellen, wenn jetzt die nächsten beiden Spiele oder wenn aus den nächsten beiden Spielen keine Punkte geholt werden, dass die Arminia da auch auf jeden Fall nochmal einen Trainerwechsel vollziehen muss. Allein nur um frische Impulse einfach nochmal zu setzen, weil es sind jetzt schon 6 Punkte Rückstand auf dem Relegationsplatz und das langsam wird es wirklich dann auch gefährlich.
War das nicht so, dass in der ersten Bundesliga-Saison die Arminia eigentlich schon viel früher die Reißleine gezogen hat und damals Kramer installiert hat, obwohl eigentlich keiner die Notwendigkeit sah?
Ja. Oder täuscht? Ja, Uwe Neuhaus musste ja dann gehen. Genau. Ja, relativ früh, das hat ja keiner so wirklich verstanden. Dann wurde ja, aber dann wurden sie ja belohnt durch diese Entscheidung. Mhm. Aber ich glaube, das kann man nicht ganz vergleichen, weil Uwe Neuhaus mit dem, ja, im Spielsystem war dann Sami Arabi, glaube ich, nicht mehr zufrieden. Ja, und ja, es wird langsam Zeit. Er hat ihn jetzt verteidigt in den letzten Wochen immer, teilweise ja auch zu Recht, weil die Auftritte waren ja eigentlich gut. Aber es wird langsam eng, weil 6 Punkte ist dann doch schon eine Hausnummer.
Ja, der Schuh dort, glaube ich, hauptsächlich, also im Einsatz konnte man bei den meisten Spielen ja nicht absprechen, aber der Hauptschuh dort, glaube ich, vorne in der Offensive, ne? Ich meine, so gut sich Fabian Klos vorne reinhaut und alles versucht und gibt, ist es, was die Offensive angeht. Ich schaue gerade mal, 10 Tore ist jetzt, glaube ich, auch nicht so die Welt. Schwächster Angriff der Liga. Also da muss, wenn überhaupt, mal im Winter dann auf jeden Fall nachjustiert werden. Was halt so in den finanziellen Möglichkeiten der Arminia steht. Ja, es wird sehr, sehr, sehr eng für die Arminia werden. Ja, und für die Bochumer Söhne, da können wir ja dann direkt quasi anschließen, ist das Spiel dann unter der Woche auch nochmal ein richtiges 6-Punkte-Spiel eigentlich, wenn sie gegen den eigentlich direkten Konkurrenten, der es ja am Anfang der Saison eigentlich war oder jetzt auch immer noch ist, kann man einen guten Abstand dazwischen bringen.
Absolut, also das wird vielleicht sogar wichtiger jetzt als das Spiel jetzt am Wochenende gegen Dortmund. Das ist auf jeden Fall ein 6-Punkte-Spiel, keine Frage.
Ja, das Wochenende, Sören. Die Kastropper Straße hat gebebt. Ich habe es hier bis nach Düsseldorf auch gemerkt. Lass uns doch mal ein bisschen teilhaben an deiner Freude vom Wochenende.
Ja, also die Freude war relativ groß, bis dann doch noch irgendwann das verdiente 1-1 fünf Minuten vor Schluss gefallen ist für den BVB. Also wenn du gegen Top-Teams, wenn du als VfR gegen Top-Teams punkten willst, dann brauchst du eine Menge Glück, dann brauchst du überragenden Torwart und Fans im Rücken. Ich glaube, das hat alles an dem Wochenende für den VfR gesprochen. Wenn man auf die Statistiken schaut, 20-5 Torschüsse pro Dortmund, 15 Ecken, 15-0 Ecken, glaube ich, waren es sogar. Viel, viel Glück, den Punkt erkämpft, dank Manuel Riemann mal wieder. Aber man muss auch nach dem Spiel sagen, klar, ein Punkt, kann sich jeder darüber freuen, aber der BVB hätte den Dreier mehr als verdient gehabt. Und man hätte sich am Ende auch, glaube ich, nicht beschweren können, wenn es dann, Fabi hat vor dem Spiel 5-1 getippt, also wenn der BVB da auch 3-4 Tore macht.
Fabi, du warst doch der die letzten Wochen auch immer davon gesprochen hat, dass der BVB die Mannschaft ist, die dann auch da Punkte holt oder die 3 Punkte mitnimmt, wo es dann auch mal dreckig und schmutzig wird. Das war jetzt am Samstag nicht der Fall, ne?
Nein, absolut nicht. Wobei man sagen muss, also bis gestern würde ich jetzt mal behaupten, dass es definitiv diese Saison ja ein Stück weit ein anderes Gesicht war, was die Dortmunder gezeigt haben, weil sie dann eben auch die Spiele gewonnen haben, die sie dann die Jahre zuvor immer ein Stück weit leichtfertig abgegeben haben. Und jetzt war es am Samstag eben wieder auch ein Verfallen in alte Muster. Klar, jetzt ist es natürlich überall in den oder jeden Spielbericht, den man liest, geht es natürlich auch um die eindeutigen Statistiken, die der Sören eben auch gerade wiedergegeben hat. Auf der anderen Seite ist es natürlich dann halt auch so, klar, du kannst mal so einen Tag haben, wo du halt einfach das Ding nicht ins Ecke bringst. Auf der anderen Seite ist es natürlich, wenn du deutscher Meister werden willst, das wollen die Dortmunder, glaube ich, dieses Jahr mehr denn je in den letzten Jahren, dann ist es nun mal einfach auch ein Samstag-Nachmittagsspiel, was du einfach gewinnen musst. Und da gibt es auch keine Ausrede, da gibt es auch keine Entschuldigung. Klar, du gehst unglücklich in Rückstand oder gerätst unglücklich in Rückstand mit einem Elfmeter. Kann dir immer mal passieren. Trotz alledem, wenn du so überlegen bist, dann musst du auch 3 Punkte einfahren. Und auf der anderen Seite, der Sören hat die Statistik gerade vorgelesen, zeigt sich einmal mehr, wenn du in der ersten Bundesliga bleiben willst als vermeintlich kleinerer Verein, dann bist du vielleicht spielerisch unterlegen, du hast vielleicht auch nicht so viele Chancen wie der Gegner. Ja, wenn der Einsatz aber stimmt, wenn du dann auch vielleicht noch deine Fans im Rücken hast, dann ist so einiges möglich. Deswegen lässt sich so ein Ergebnis und so ein Spiel dann eben auch immer aus 2 Blickwinkeln betrachten. Und für mich ist es dann halt einfach Unvermögen auf der einen Seite. Auf der anderen Seite muss man natürlich den Bochumern auch wieder jetzt am Samstag eins definitiv berechtigt anhängen dürfen, ist nämlich die Art und Weise, wie sie sich halt in so ein Spiel reinhängen mit den zur Verfügung stehenden Mitteln. Und das ist einfach sensationell und sucht, glaube ich, in der Bundesliga auch seinesgleichen.
Und am Wochenende natürlich wieder maßgebend mit am Punktgewinn beteiligt war Manuel Riemann, der ja bei 2-3 Situationen, ich erinnere mich da an eine Szene gegen Haaland, Bellingham unter anderem, überragend gehalten hat wieder in der einen oder anderen Situation. Und das Spielglück war natürlich auch auf der Bochumer Seite. Da war, glaube ich, klärten Leitsch und Masovic kurz hintereinander auf der Linie. Das war kurz nach der Halbzeit. Wäre schon fast der Ausgleich gefallen für den BVB. Ja, die Bochumer gingen kurz vor der Halbzeit kurz in der 39. Minute in Führung, nachdem Kobel Antti Ajay gefoult hatte. Glaube ich, braucht man nicht drüber reden. Klares Foulspiel. Ja. Ob er da so reingerauscht kommen muss und überhaupt rauskommen muss, weiß ich nicht. Sebastian Poltersohn jetzt schon mit seinem 6. Saisontor.
Mhm.
Ja, und ja, dann war es in der 85. Minute an Julian Brandt, der ja unter der Woche noch K.O. ging. Nee, Quatsch, im Bayern-Spiel noch K.O. ging. Ja, schöne Flanke von Haaland auf den zweiten Pfosten. Da sah Danilo Soares ein bisschen unglücklich aus, Sören, oder?
Hat sich ja ein bisschen verschätzt, man hätte, oder? Ja, wobei ich glaube, man hätte vorher schon den Angriff ein bisschen unterbinden müssen. Ja, wenn du dann Flanke im Prinzip, du bist ein relativ kleiner Spieler, dann wird es schwierig, an so einen Kopfball zu kommen. Was mich ein bisschen, ja, auch ein bisschen geärgert hat, Thomas Reis hat Robert Tesche dann eingewechselt. Für mich jetzt kein Spieler, der so eine Führung über die Zeit retten kann, weil er einfach, was die Dynamik betrifft und das Defensivverhalten nicht wirklich, ja, oder zumindest nicht was Bundesliga Niveau vorsichtig ausgedrückt ist, um einen Rückstand, einen Vorsprung zu halten. Da hätte man sicherlich noch einen anderen Spieler reinwerfen können. Aber ja, also ob das 1-1 jetzt an Danilo gelegen hat, glaube ich nicht. Das hätte man vorher unterbinden müssen.
Okay, eine ganz interessante Statistik, die ich noch aufgegriffen habe, ist, der VfL Bochum kassierte durch den Treffer von Julian Brandt mittlerweile schon das 7. Gegentor durch Einwechselspieler. Also ich glaube, da sollte man dann in den nächsten Wochen vielleicht dann auch bei der Zuteilung dann nochmal ein gewisses Augenmerk drauflegen.
Wo gibt es denn solche Statistiken eigentlich?
Ja, ich könnte auch sagen, ich habe gut bei der Konkurrenz zugehört und gelauscht. Nee, aber fand ich eine ganz interessante Statistik eigentlich.
Aber was ist im Moment Julian Brandt, finde ich persönlich, hat mir auch gegen ein Bayern-Spiel sehr, sehr gut gefallen. Für mich einer der besten deutschen Mittelfeldspieler in der Saison.
Wow. Wow.
Ja, ob das an der Frisur liegt von ihm, weiß ich nicht. Aber es, ich muss wirklich sagen, macht einen sehr, sehr guten Eindruck. Hat ja auch keine einfache Jahre, finde ich, in Dortmund bisher. Aber ist für mich im Moment ein richtig guter Spieler.
Boah, Fabi, möchtest du zuerst?
Oh, ich bin fast vom Stuhl gefallen.
Also mir fehlen,
ich würde mich gerne eine Woche darauf vorbereiten, um da Stellung zu beziehen. Klar, ja, im Moment wahrscheinlich eine richtig gute Form. Trifft auch das eine oder andere Mal. Ob ich dann so weit gehen würde?
Ja, dann nenn mir doch mal einen guten deutschen Mittelfeldspieler im Moment.
İlkay Gündogan, Toni Kroos, Thomas Müller.
In der Bundesliga, Jamal Musiala, in der Bundesliga.
Jamal Musiala.
Da wird ja schon eng.
Nein, man müsste sich halt mit dem Thema auseinandersetzen, aber klar, das ist eine steile These.
Ich glaube, das kommt auch momentan so zustande, dass einige andere deutsche Mittelfeldspieler, ja, glaube ich, so ziemlich ihrer Form hinterherlaufen und dass dadurch Julian Brandt, glaube ich, jetzt momentan auch ein bisschen mehr in den Fokus fällt und auffällt. Und aber das können wir gerne in den nächsten Wochen nochmal, werde ich und Fabi sich bestimmt nochmal ein bisschen besser darauf vorbereiten, bevor wir so aus dem Hinterhalt plötzlich erwischt werden. Nee, aber eine interessante These, Sören, mit Julian Brandt. Bin ich mal gespannt, ob er seine Form die nächsten Wochen dann auch weiterhin bestätigt. Ja, Fabi, am Nachmittag, du hast ja zwischenzeitlich dann umgeschaltet, hast du gerade schon gesagt, war der FC Bayern zu Hause gefordert gegen Mainz 05 und mit deren Leistung warst du bis dato überhaupt nicht zufrieden, ja?
Also während dem Spiel, bis ich umgeschaltet habe, ja. Wobei ich aber auch sagen muss, im Vorfeld des Spiels, ich habe mit meinem Vater telefoniert und meinte dann schon zu ihm, dass das mit Sicherheit alles aber kein gutes Spiel werden wird am Samstag, weil ich ja meine Bayern, ja, denke ich, manchmal ganz gut einschätzen kann. Und es ging eigentlich ja wieder genauso los. Du hast einfach einen Gegner gehabt, der sich eine ganze Woche lang auf dieses Spiel vorbereiten kann. Es ist dann eben auch dieses Spiel, wo es dann nicht nur 100% sind, sondern 101% Einsatz. Dann haben sie es an dem Samstagnachmittag sogar noch ja verdammt gut gemacht, die Mainzer. Im Umkehrschluss natürlich den Bayern extrem schwer gehen dann auch für mich völlig verdient mit 1:0 in die Kabine. Klar, die Bayern hatten dann mal so ein, zwei, drei Situationen, wo es dann ein bisschen halbgefährlich wurde. Aber das war eine absolut verdiente Führung zur Halbzeit, würde ich behaupten, oder?
Ja, das auf jeden Fall. Vor allem fand ich die Mainzer, ich habe das Spiel unter der Woche gegen Barca auch verfolgt, muss ich ja ganz ehrlich sagen, Hut ab vor den Mainzern, die vom Auftreten her, vom Einsatz her deutlich mehr rausgeholt haben und rausgehauen haben als Barca unter der Woche in München. Allerdings hat mir auch in der ersten Halbzeit gerade von den Bayern das Tempo gefehlt. Das war ja wirklich teilweise nur Hin- und Hergeschiebe. Ja, aber in der zweiten Halbzeit, Fabi, ging es ja dann in die richtige Richtung. Und ein Spieler, den du jetzt nicht so in dein Herz geschlossen hast, Corentin Tolisso, der beim Gegentreffer ein bisschen unglücklich aussah, lässt er Onisivo zum Kopfball kommen, spielte dann einen traumhaften Ball aus der eigenen Hälfte, genau in den Lauf von Kingsley Coman, der dann auf und davon war und dann den zwischenzeitlichen Ausgleich besorgte. Und Robin Zentner
Ja,
noch tunnelte.
das war dann einer dieser 20 Bälle, die dann in dem Sinne ankommen. Nein, Spaß beiseite, war natürlich ein Traumpass. Man hat aber dann nach der Halbzeit eigentlich auch schon gemerkt, dass das Tempo ein bisschen angezogen worden ist. Und was halt dann in so einem Spiel einfach den Unterschied macht, ist dann nun mal einfach die individuelle Qualität. Und ich glaube, hier kann man einmal mehr anführen in den letzten Wochen eigentlich, ja, in vielen Spielen auch Kingsley Coman, was der momentan leistet, also vor allem auch die Art und Weise, wie er ins 1 gegen 1 geht, dann eben auch noch die Scorer zu sammeln, dann eben auch zu vollstrecken. Ich glaube, Kingsley Coman ist in einer richtig, richtig guten Form. Ja, so wie man sich ihn eigentlich als Bayern-Fan auch immer wünscht, der dann ja letztendlich auch, ja, die Bayern dann ins Spiel zurückgebracht hat. Und dann, ich weiß nicht, wie es euch ging, dann war es, glaube ich, aber auch ein Stück weit ja eine Frage der Zeit, weil dann der Druck immer größer wurde. Und dann hatte, ja, in dem Sinne freue ich mich natürlich immer für so einen jungen Kerl, Musiala, dann einfach auch mal wieder so eine Einzelaktion, was man ja von ihm eigentlich die letzten Wochen, würde ich behaupten, ja, eher ein bisschen weniger gesehen hat, aber dann eben auch sich mit einem Tor belohnt hat, das zweite Mal hintereinander in der Startformation. Und von daher war es dann am Ende des Tages, glaube ich, summa summarum auch ein verdienter 2:1-Sieg und nicht mehr und nicht weniger.
Ja, richtig starkes Tor von Jamal Musiala, nimmt den Ball da schön am 16er an, lässt da Boetius mit einer Körpertäuschung noch aussteigen, ins Leere laufen und legt dann, glaube ich, von seinem rechten Fuß rüber auf den linken und ansatzlos dann ins lange Eck. Ganz, ganz starke Aktion von Jamal Musiala. Kurze Frage an euch. U20-Nationalspieler Jamal Musiala, jetzt mit seinem insgesamt 9. Bundesligator. Welche Spieler fallen euch noch ein, die häufiger getroffen haben oder zumindest gleich viel?
Wird.
Ne, bei Bayern, bei Bayern.
Ach so, bei Bayern. Noch häufiger als 9.
Noch häufiger als 9 im Alter von U20.
Es gab keinen.
Sagst du? Denk mal, es gab da damals so einen Spieler, der aus Paraguay kam.
Roque Santa
Roque
Cruz.
Santa Cruz, richtig. Der ist auf Platz 2 mit 10 Treffern. Und auf Platz 1 mit 13 Treffern war es der damals ganz junge Uli Hoeneß.
Uli.
Uli, 13 Hütten als U20-Spieler.
Interessant.
Interessant, richtig. Dafür bin ich ja da, um euch mit solchen spannenden. Und jetzt haue ich noch einen für dich raus, Fabi. Da freue ich mich richtig drüber eigentlich. Dein Lieblingstrainer der letzten Jahre war ja Pep Guardiola.
Ja.
Richtig. So, der FC Bayern hat jetzt diese Saison bereits 12 von 15 Spielen gewonnen. Daraus resultieren 37 Punkte. Und das letzte Mal, als der FC Bayern zu diesem Zeitpunkt so erfolgreich war, war
2014.
vor 6 Jahren unter Pep Guardiola. Da waren es 40 Punkte. Also Bayern eigentlich soweit auch gut im Soll. Ja, dann können wir den FC Bayern eigentlich abhaken. Die vorzeitige Herbstmeisterschaft ist auch mal wieder eingetütet. Da kann auch nichts mehr schief gehen in den nächsten beiden Spielen, weil sie ja den direkten Vergleich gegen den BVB gewonnen haben. Ja, so, wo wolltest du weiter mitmachen, mit welchem Spiel? Lass uns doch mal in die Volkswagen Arena gehen.
In die Volkswagen Arena. Ist Florian Kohfeldt noch Trainer beim VfL Wolfsburg?
Ich glaube, du bist da ja immer bestens informiert.
Ja, also zum Spiel, glaube ich, kann man sagen, dass der VfB Stuttgart verdient, meiner Meinung nach, mit 2:0 in Wolfsburg gewonnen hat. Der VfB, glaube ich, jetzt auch schon in der letzten Woche mit einer stark aufsteigenden Form. Die verletzten Spieler kommen zurück. Silas hatte jetzt wieder 10 Minuten im Tank. Also in der Offensive ist da ein bisschen mehr Luft. Und ich muss sagen, der VfB gefällt mir aktuell sehr, sehr gut. Und beim in Wolfsburg, Champions League aus, meiner Meinung nach, eigentlich für eine deutsche Mannschaft in der Gruppe hätte man durchaus weiterkommen können. Da läuft im Moment alles andere als gut. Die Unruhe ist ja auch jetzt, oder nimmt zu. Jörg Schmadtke wurde ja von den Fans jetzt auch am Wochenende nach der Niederlage kritisiert. Da bin ich mal gespannt, weil Schmadtke ist ja auch so ein Typ, der kann ja aus heiterem Himmel auch mal sagen, jetzt war es das und jetzt höre ich auf. Bin ich mal gespannt, wie es in Wolfsburg weitergehen wird.
Ja. Fabi, der Trainereffekt in Wolfsburg war ja relativ schnell verpufft nach den Anfangssiegen, den 3 Stück gegen Leverkusen, Salzburg und Augsburg folgten ja dann Niederlagen gegen Dortmund, Mainz, den wirklich katastrophalen Aufdruck unter der Woche gegen Lille, wo man wirklich die Chance hatte, mit einem Sieg weiterzukommen, hat man ja von Minute 1 an nicht ansatzweise ein Aufbäumen der Wolfsburger gesehen. Das war ja ein ganz, ganz erschreckender Auftritt. Und jetzt der Auftritt am Wochenende gegen Stuttgart knüpfte da eigentlich an. Und Jörg Schmadtke hatte ja jetzt am Wochenende im Interview dann auch gesagt, man wüsste, woran es liegt. Florian Kohfeldt weiß, woran er zu arbeiten hat, aber gewisse Dinge, die müsste man intern besprechen, um da in den nächsten Wochen wieder in die Erfolgsspur zu kommen. Und da frage ich euch dann, was spricht er denn da so an? Oder was meint ihr, was da so die entscheidenden Punkte sind, dass der VfL die Saison überhaupt nicht ans Laufen kommt? Habt ihr da eine Idee? Maxi Arnold war ja unter der Woche, ich glaube im Kicker-Interview war es, da hat er angesprochen, dass sie unter Oliver Glaser letztes Jahr noch Luft hatten für gefühlte 120 Minuten jedes Spiel und dass sie dieses Jahr teilweise auch zu schwach sind, in den letzten 15, 20 Minuten teilweise der Musik hinterherlaufen. Meint er, das ist der Hauptgrund? Ich meine, der Kader wurde ja gehalten und auch in der Breite weiter verstärkt. Dass da so ein großer Leistungsabfall plötzlich stattgefunden hat, ist ja wirklich rätselhaft.
Also ich glaube, wenn ich es mal so sagen kann, dass der VfL Wolfsburg, und ich habe es in unsere WhatsApp-Gruppe gestern auch schon reingeschrieben und auch vor der Saison gesagt, dass der VfL Wolfsburg der große Verlierer ist in dem ganzen Trainerkarussell, weil sie einen Trainer hatten, der eigentlich perfekt zur Mannschaft gepasst hat. Es spiegelt sich auch ein bisschen wieder mit den Worten von Maxi Arnold in dem Interview, was du, glaube ich, ansprichst, weil man einfach das Gefühl hatte, das war eine Einheit, aus welchen Gründen auch immer Schmadtke davon wenig überzeugt war und alles dafür getan hat. Marc von Bommel installieren zu können, was für mich auch auf der Trainerposition mindestens ein Schritt zurück ist, anstatt einen nach vorne zu gehen. Jetzt kam Florian Kohfeldt, der gleichzeitig ja auch noch von seinem sozusagen Schattenmann bewacht wird. Ich finde halt einfach, das Problem ist, oder was sich dann ein bisschen herauskristallisiert, wenn man den Spielern zuhört, ja, dass sie nie wirklich den Draht zum Trainer finden, den sie eben einfach auch in der Vorsaison hatten. Und das ist, glaube ich, das große Problem.
Also machst du hauptsächlich der Mannschaft eigentlich den Vorwurf?
Nein, eigentlich mache ich Schmadtke den Vorwurf, dass er ein funktionierendes Team auseinandergerissen hat, aus persönlichen Eitelkeiten vermutlich, so wie es in Vergangenheit hin und wieder auch schon mal der Fall war. Und ich glaube einfach, manchmal liegt es eben auch nicht unbedingt an dem einzelnen Spieler oder an dem Trainer, sondern eben auch im Management. Und von daher ist für mich Schmadtke derjenige, der hier die größte Schuld trägt, weil es eine Verbindung war zwischen Trainer und Team, die definitiv fruchtbar war. Sie hat geendet mit der Qualifikation zur Champions League. Und alles, was seit Sommer passiert, ist eigentlich mehr oder weniger ein Verfallen in alte Muster. Und so bleibst du als VfL Wolfsburg eben irgendwo im grauen Mittelfeld der Liga und kommst keinen Schritt vorwärts. Und das entspricht eigentlich nicht den Zielen des Clubs, würde ich behaupten.
Nee, richtig. So, noch irgendwas hinzuzufügen? Wie meinst du, geht es da die nächsten Wochen weiter? Kriegt der VfL da jetzt noch in den letzten beiden Spielen die Kurve?
Oh, ganz schwierig. Was sind die nächsten Spiele beim VfL? Lass mich mal kurz schauen. Köln, zu Hause gegen Köln. Na, die Kölner müssen ja auch wieder zurück in die Spur finden. Das wird, glaube ich, auch spannend sein. Und dann hast du ja noch das abschließende Duell vor der Winterpause gegen Bayern. Also ich glaube nicht, dass da jetzt unbedingt mit 6 Punkten zu rechnen ist. Ja, ich weiß nicht, vielleicht auch, was Transfers betrifft, mit den Mecher-Brüder und Waldschmidt. Ich weiß nicht, ob das Spieler sind, die konstant einfach auch in die Europa League oder in die Champions League schießen, weiß ich nicht. Und nach wie vor bin ich eigentlich der Meinung, dass sie unter Marc von Bommel, Fabi wird mich da sicherlich gleich wieder korrigieren, aber unter Marc von Bommel hat der VfL aus meiner Sicht eigentlich guten Fußball gespielt. Zumindest war es so, dass sie sich Torchancen erspielt haben und das war jetzt in den letzten 2 Wochen nicht mehr der Fall. Also ist ganz schwierig da zu sagen, aber das ist halt das Problem. Wir wissen nicht, was intern hinter den Kulissen da abläuft, was mit Schmadtke und Schäfer ist ja auch noch da, was da im Argen liegt. Ganz schwierig zu sagen.
Ja, zumindest hat Florian Kohfeldt dann in den nächsten Wochen Zeit, sich ausgiebig unter der Woche um die Mannschaft zu kümmern. Die letzten 2 Wochen waren ja wirklich dann immer die englischen Wochen, wo dann wirklich hauptsächlich nur gespielt und regeneriert wurde, nur ganz wenig Trainingseinheiten stattgefunden haben. Ja, wird sich zeigen, ob Florian Kohfeldt die Mannschaft wieder auf Kurs bringt. Auf Kurs Champions League ist momentan die TSG Hoffenheim, die am Samstagnachmittag das war für mich das Spiel, was man sich fußballerisch am besten angucken konnte, wo 2 Mannschaften aufeinander getroffen sind, die letzten Wochen wirklich richtig klasse Fußballspiele abgeliefert haben. Die TSG jetzt aus den letzten 10 Spielen 7 Siege geholt bei 3 Niederlagen. Und wenn es momentan läuft, dann machst du dann auch mal in der 94. Minute den 2-2-Siegtreffer. Was vorher schon hätte anders laufen können. Da hatte Vincenzo Grifo unter anderem die Möglichkeit, den Sportclub in Führung zu bringen. Im Großen und Ganzen geht die TSG schon früh nach 3 Minuten durch David Raum, richtig schön rausgespieltes Tor über die Außen mit 1-0 in Führung. Schlotterbeck war es dann, der für die Freiburger ausgeglichen hat. Schätzt mal, das wievielte Eckballtor das war diese Saison schon für die Freiburger?
6.
Sehr gut, aufgepasst, Fabi. Hast du auch die Statistik gefunden? Hervorragend.
Nee.
Nee? Hast du geschätzt gehabt?
Ja.
Okay. Dann hast du den Ausgleich ja mehr oder weniger wahrscheinlich auch vor Augen. Der Kopfball von Schlotterbeck, da hätte sich Posch auch gar nicht hinstellen können, so wie er da verteidigt hat, oder? Also ich weiß nicht, was er da versucht hat. Da dreht er sich ja noch um Schlotterbeck irgendwie drumherum, ohne ihn ansatzweise überhaupt mal da zu stören, ein bisschen zu drücken, wie auch immer. Also das war schon ziemlich amateurhaft, wie er sich da verhalten hatte. Ja, die 60. Minute war dann der Elfmeter von Vincenzo Grifo nach dem Foul an Christian Günther. Oliver Baumann war, glaube ich, jetzt der 10. Elfmeter, den er in seiner Bundesliga-Karriere gehalten hat. War auch halb hoch, so ein schöner Torwartball, um Elfmeter zu halten. Ja, und in der 94. Minute war es dann Richards, auch mit seinem ersten Bundesliga-Tor, genauso wie David Raum, der seine Torpremiere feierte. Wie vieltes Eckballtor war es für die TSG?
Na? 4.
Das 7. diese Saison schon. Auch führend, was das angeht.
Kannst du mal bis nächste Woche mal nachgucken, wie viele Tore der FC Bayern nach Ecken gemacht hat?
Boah, trotz meines ganzen Lernstress, Fabi, werde ich das bestimmt auch noch irgendwie für dich rausbekommen. Gerne. Aber dass der FC Bayern die letzten Jahre eigentlich nie so gefährlich nach Ecken war, das wissen wir ja, glaube ich, alle, ne?
Ich glaube, seit 2012.
Seitdem Carsten Janka nicht mehr, wobei der war ja auch nicht kopfballstark. Stimmt. Ich glaube, Martin Demichelis war noch mit der Kopfballstärkste nach Ecken. Ja, die TSG, wie gesagt, die Mannschaft der Stunde momentan. Da hat auch war das Knackspiel, glaube ich, die Niederlage gegen die Bayern. Und danach hat die Mannschaft von Hoeneß dann auch wirklich in die Spur gefunden. Die Mannschaft ist jetzt bis auf Geiger, der ausfiel, eigentlich auch komplett. Offensiv lässt sich das auch alles sehr gut anschauen, unter anderem mit Bebou, Dabur und Kramaric. Ja, was meint ihr? Ihr wart ja skeptisch, was die TSG angeht. Bis zur Winterpause, denke ich, wird die TSG da oben auch weiter sich aufhalten. Jetzt geht es zum wirklich wahrscheinlich auch klasse Spiel am Mittwoch zur Werkself nach Leverkusen. Da wird es wahrscheinlich auch nicht, wird es wahrscheinlich auch das ein oder andere Tor geben. Ja, und den Abschluss am 17. Spieltag ist dann Heimspiel gegen Borussia Mönchengladbach. Mit der Gladbacher Borussia können wir jetzt ja auch mal weitermachen, Fabi. Das ist ja, glaube ich, dein Spezialthema die letzten Wochen. Da kannst du dich jetzt mal gerne komplett drüber auslassen.
Naja, ich weiß halt nicht, was ich sagen soll. Also ich habe ja die letzten Wochen alles gesagt. Ich brauche das jetzt nicht nochmal alles wiederholen, dass ich nicht davon überzeugt bin, dass der Kader die Mentalität besitzt, um die Ziele, die sich der Verein steckt, zu erreichen. Das ist Fakt. Ich habe am Wochenende zufälligerweise auch noch einen Gladbach-Fan hier morgens am Samstag beim Einkaufen getroffen. Mal einfach einen Fan gefragt auch, wie er das sieht. Der war auch ziemlich ratlos. Wollte ja auch offensichtlich nicht so gern über dieses Thema sprechen. Was für mich aber dann wirklich sehr überraschend war, hat jemand von euch gestern im Anschluss an das Spiel die Interviews von Adi Hütter irgendwo gesehen? Das war Sören, du?
Nein, auch nicht.
Ich fand das ganz komisch, die Art und Weise, wie er versucht hat zu erklären, wie oder was der Grund ist, warum die Gladbacher so gebrauchte zwei Wochen hatten. Eigentlich, muss ich ja ganz ehrlich sagen, ausgenommen das Spiel gegen die Bayern, ist das für mich sowieso eine komplett gebrauchte Saison, also bisher zumindest, die du auch im Zweifel, wenn ich mir die Tabelle jetzt anschaue, so, ja, wird es echt schwer, die dahingehend so zu retten, dass du dann letztendlich da rauskommst, wo du am Ende hin willst, nämlich internationales Geschäft. Und ich sag's immer wieder, für mich die größte Gefahr, die Gladbacher oder in die Gladbacher gerade geraten oder reinschlittern, ist die Tatsache, dass sie eben auch die einigen wenigen Schlüsselspieler im Team verlieren werden, weil Verträge auslaufen, weil es einfach ja, wenig attraktiv ist, bei einer Mannschaft zu spielen, die sich nicht für das internationale Geschäft qualifiziert. Und auf der Gegenseite bekommst du dann ja, wahrscheinlich auch nicht die Qualität in der nächsten Saison dazu, die dir dann dabei hilft, letztendlich wieder dahin zu kommen, wo du eigentlich hin willst. Das ist ein ganz ja, gefährlicher Ritt auf Messerschneide. Und wie gesagt, für mich die Gladbacher im Moment gerade eigentlich ja, wenn man mal die Bielefelder und die Fürther rausnimmt, ja, so mit das schwächste Team im Moment, was durch die Liga dümpelt.
Und wir haben uns die letzten Wochen noch über Hertha und sonst wen unterhalten. Ne? Also absolut. Die Gladbacher, was das angeht, sind konstant. Nein, aber Fabi, lass mich mal kurz einhaken. Du hast es gerade angesprochen, die ganzen auslaufenden Verträge in der kommenden Saison. Ursprünglich hatte es Max Eberl, war es ja positiv eigentlich zu bewerten, dass er es geschafft hat, die Mannschaft trotz der Corona-Jahre zusammenzuhalten. Trotz teurer Verträge. Meinst du, und es sind ja wirklich viele Spieler, die auch schon seit Jahren da sind, ich denke an Chris Kramer, an einen Lars Stindl, ich glaube, Jonas Hofmanns Vertrag läuft aus und dann haben wir ja noch die beiden, Matthias Ginter und Dennis Zakaria. Das ist ja quasi mehr oder weniger eine komplette Mannschaft, die da im Sommer frei für den Transfermarkt ist. Oder meint ihr, dass da Max Eberl auch aus finanziellen Punkten jetzt im Winter schon die Reißleine zieht und da schon vielleicht mal auf die Insel schielt?
Die Frage ist natürlich, wer nimmt dir einen Christoph Kramer jetzt ab? Wer nimmt dir einen Flo Neuhaus ab? Da hättest du im Sommer vielleicht mit Kasse machen können. Aber auch jetzt am Wochenende, wenn ich es richtig im Kopf habe, beide sind nicht mal eingewechselt worden, saßen 90 Minuten auf der Bank, oder?
Ja, richtig, ist richtig. Ja, aber Sören, sag mal, dein vom Gefühl der Matthias Ginter Richtung Italien oder Spanien, ist ja, was das angeht, glaube ich, so der Spieler, der noch, glaube ich, mit am meisten abwerfen könnte, mit Dennis Zakaria vielleicht zusammen.
Ja, also eigentlich dachte ich wirklich, dass Matze Ginter auch noch bei Gladbach bleibt, aber die letzten Wochen, ja, da ist ja im Prinzip im Moment keine Perspektive mehr und ja, Ob er im Winter wechseln wird, kann ich mir nicht vorstellen, weil natürlich Gladbach, auch wenn der Vertrag ausläuft, sie wollen ja auch schon ein bisschen Geld für ihn bekommen. Und Fabi hat es richtig angesprochen. Im Sommer war die Chance, glaube ich, größer als jetzt im Winter. Und wenn man, ja, was die möglichen Ziele sein könnten, ich habe jetzt mal geguckt nebenbei, also Ginter wohl bei Newcastle im Fokus. Bei denen weiß man allerdings nicht, ob die in der nächsten Saison in der zweiten englischen Liga spielen. Aber mich würde es auch nicht wundern, wenn nochmal ein Bundesligist dazu schlägt. Also kann ich mir schon vorstellen, dass er vielleicht Leipzig, vielleicht Bayern, man weiß es nicht. Also ich kann mir auch vorstellen, dass er in Deutschland bleibt.
Also ich denke, dass da die ein oder anderen Spieler sich, was das angeht, bestimmt keine Sorgen machen müssen, irgendwo neue Verträge zu unterschreiben. Aber
Naja, aber dann geht es um die Spieler, weil in erster Linie sprechen wir ja über den Verein Borussia Mönchengladbach. Und dann ist die Frage für mich eigentlich, bist du vielleicht sogar froh, wenn du eben solche Spieler los hast, weil offensichtlich irgendwas muss es ja sein, dass die Mannschaft seit mittlerweile jetzt 1,5 Jahren nicht mal ansatzweise das eigentlich ja, konstant bringen kann, was man eigentlich von ihr erwartet. Und wir sprechen hier über Spieler, du sprichst über Zakaria, ja, der trägt aber auch seinen Teil dazu bei, dass es so aussieht, wie es aussieht. Deswegen frage ich mich schon, was für einen Anspruch die Spieler dann haben, weil Zakaria wird auch bei keinem Topverein in England oder in Spanien oder in Italien unterkommen.
ja, es ist halt wirklich, man ist in Gladbach, wir wissen es einfach nicht, wir kommen da einfach nicht auf den Punkt, woran es liegt, ob es wirklich vielleicht intern in der Mannschaft irgendwie überhaupt nicht stimmt oder ob wirklich, Max Eberl hat es ja angesprochen, es muss sich jetzt definitiv jeder hinterfragen. Er sich selbst, Trainer Adi Hütter hat da auch ein bisschen mit reingenommen, aber vor allem größten Teil natürlich die Mannschaft. Und da muss jetzt wirklich in den letzten beiden Spielen muss eine Reaktion kommen. Ansonsten, ich meine, der Baum brennt, ist schon angezündet in Gladbach und wenn jetzt in den nächsten 2 Wochen nicht mal Zählbares bei rumkommt, dann brennt es lichterloh da an Weihnachten. Und dann bin ich auch echt mal gespannt, wie es da im Umfeld in Gladbach weitergeht. Vor allem Max Eberl hat ja 8 Millionen für Adi Hütter und am Anfang der Saison rausgehauen, ja, die schmeißt er auch mal nicht, entlässt er auch mal nicht so eben wieder, ne? Deswegen. Aber lass uns doch zu den Leipzigern kommen, Fabi. Da hat der Trainereffekt, glaube ich, Früchte getragen, wenn man sich so die Spielfreude der Leipziger jetzt am Samstag anschaut.
Ja, gut für meine Communio-Mannschaft auch. Ich sage es immer wieder gern, in jeder Folge. Trotz alledem war es, ja, wie soll ich sagen, ja, wahrscheinlich wirklich ein Trainereffekt vorhanden, weil ich einfach auch den ganzen Auftritt sehr ansprechend fand. Das war spielerisch in Ordnung, das war auch vom System her. Fand ich, ist es eigentlich grundsätzlich eine Spielidee, die zu dieser Mannschaft ganz gut passen kann. Ich würde jetzt hier mal auch nicht unbedingt den Effekt Borussia Mönchengladbach mit reinnehmen, dass es vielleicht jetzt der Gegner zum richtigen Zeitpunkt war, aber ich glaube, dass es alles in allem eine sehr ansprechende Leistung war der Leipziger.
Also, du hast ja André Silva die letzten Wochen immer mal wieder angesprochen, dass der auch mal wieder ins Spiel integriert werden sollte. Und ich denke, das ist am Wochenende soweit eigentlich auch ganz gut gelungen, ne?
Ja, absolut. Solange er nicht aufs leere Tor schießen muss, glaube ich,
Oh,
ist
die
André Silva.
Szene, oh, da hat er bestimmt Albträume gehabt.
Ja. Nein, aber muss sagen, vielleicht wurde jetzt auch den Spielern so das Alibi mit Jesse Marsch genommen. Jetzt müssen sie abliefern und das war ein absolut hochverdienter Sieg und hat mir sehr, sehr gut gefallen, wobei man natürlich auch dann irgendwie sich immer fragt, das waren ja dieselben Spieler, die auch unter Marsch gespielt haben, warum es jetzt plötzlich läuft und davor nicht. Aber insgesamt glaube ich, ja, wie gesagt, ein verdienter Sieg.
Ja, zur Halbzeit stand es 2:0 für die Leipziger, hatten da schon einige hundertprozentige Chancen schon liegen lassen. Wir gehen einzeln in Führung nach einer schönen Freischussflanke von Angelino und Gvardiol schmeißt sich da rein. Ja, setzte sich fort. Die Gladbacher hatten ja schon im letzten Heimspiel gegen Freiburg, glaube ich, nach 4 Standards 4 Gegentore bekommen. Ja, und André Silva macht da nach einer schönen Vorarbeit von Forsberg das 2:0. Ja, aber dann, wie gesagt, lässt Leipzig einiges liegen. obwohl sie die Gladbacher eigentlich weitestgehend im Griff hatten. Und die kommen dann in der 88. Minute noch zum Anschluss durch Benzebaidi, so ein Sitzfallrückzieher im 5-Meter-Raum. Und da hätte ich mir eigentlich schon von der Gladbacher Mannschaft dann doch nochmal eine Reaktion erwartet, dass man dann wirklich vielleicht dann doch nochmal seinen Mut der Verzweiflung zusammennimmt und dann aufs 2-2 geht. Aber war ja wirklich dann im Anschluss noch 3-1 durch Christopher Nkunku, der die Leipziger befreit, macht einen langen Ball hinten raus, der wird in der Mitte verlängert und Nkunku läuft dann frei aufs Tor zu. Ja, und das 4-1 durch Benny Hendricks war dann ja der Deckel drauf endgültig. Unterm Strich geht das Ergebnis auch in der Höhe, aber auch vollkommen in Ordnung. Leipzig ja auch in der Woche, unter der Woche in der Champions League Platz 3 gesichert. Da können wir ja gleich vielleicht auch nochmal ganz kurz drauf kommen über das Abschneiden. Nee, aber alles in allem eigentlich ganz starker RB-Auftritt.
Und dein Lieblingsspieler, der dich immer in Nostalgie verfallen lässt, wurde auch noch eingewechselt. Sag's mal nochmal.
Wer wurde denn eingewechselt?
Robbery.
Ach ja, ich glaube, er war es sogar, der den Ball verlängerte an der Mittellinie in der 91. von Christopher Nkunku. Das war eigentlich eine Frechheit, dass er da nicht nochmal zu ihm rechts rausgelegt hatte, in der hätte er dann auch ins leere Tor einschieben können. Nein, aber Spaß beiseite, Fabi. Ja, ganz starker Auftritt. Für mich auch einer, da hat man gesehen, die Spielfreude wieder angesehen, hatte mal wieder ein Lächeln auf den Lippen im Gegensatz zu den letzten Wochen. Angelino sprühte wieder völlig vor Spielfreude, zwei Torvorlagen. Also so, wie man eigentlich die letzten Jahre auch oft gesehen hat und eigentlich auch kennt. Ja, der Sonntagnachmittag startete mit dem Spiel. Greuther führt gegen Union Berlin und ja, es ist passiert, der erste Bundesliga-Heimsieg für die Spielvereinigung, endlich, nach wie vielen Jahren war es? Nee, Quatsch, bisher hatten sie 5 Unentschieden bei 18 Niederlagen und jetzt im 24. Bundesligaspiel, endlich ist es geschehen. Ja, eine erste Halbzeit, über die wir am besten den Mantel des Schweigens hüllen, unterm Strich standen 2 Chancen, einmal für Greuther führt durch Abiyama, wo Lute noch ganz gut auf der Linie hält und Max Kruse profitierte von einem Querschläger der Fürther, scheiterte dann aber auch an Burkhardt. Ja, und in der zweiten Halbzeit war es dann nach einem Eckball, war es Nielsen, der den Ball dann im Getümmel über die Linie drückt. Union nach dem Auftritt unter der Woche in der Conference League, wo sie ja leider gescheitert sind, war bemüht, aber unterm Strich dann auch zu wenig, hatten die ein oder andere gute Chance, aber man hat da auch schon gemerkt, dass wenn Union das Spiel machen muss, dass sie dann auch teilweise an ihre Grenzen stoßen und sich dann auch gegen Mannschaften wie Greuther Fürth dann, die sich hinten wirklich komplett verschanzt haben, schon schwer tun. Kurz vor Schluss war es, glaube ich, wer war es nochmal, Behrens meine ich, oder Vogelsammer hatten noch eine Chance zum Ausgleich, aber alles in allem doch ein verdienter Sieg für die Spielvereinigung, endlich dann.
Ja, und bei Union, glaube ich, merkt man es einfach an, diese Doppelbelastung, da geht dann da auch ein bisschen Substanz am Wochenende immer ab. Ich glaube, das wird in den nächsten Wochen wieder ein bisschen besser sein, weil sie sind ja jetzt ausgeschieden, können sich dann wieder Woche für Woche auf die Spiele konzentrieren. Also da denke ich mal, die werden sich schon noch in der oberen Tabellenregion halten.
Ja, und das torreichste Spiel dieses Wochenende fand dann vor einer guten halben Stunde seinen Schlusspunkt. Die Werkself aus Leverkusen geht in Frankfurt mit 5-2 baden. Wer den Anfang des Spiels gesehen hat, wo die Leverkusener wirklich schon nach Viertelstunde war es, nach 2-0 Führung geführt haben, durch Schick und einen Elfmeter von Schick, genau, zweimal Schick war es. Eine klasse mannschaftliche Einstellung von den Frankfurtern, die sofort nach dem 2-0 den Anschlusstreffer durch Tuta erzielt haben. Und ja, die Frankfurter die letzten Wochen schon mit guter Form und haben sich reingefightet und die Leverkusener wussten wirklich nicht, wie ihnen geschieht.
Ja, und man merkt, glaube ich, auch bei der Eintracht jetzt Woche für Woche.
Ich wollte es auch gerade sagen, Sören. Komm, jetzt darfst du loslegen.
Ja, ich war extra still.
Ja. Sören wird bestätigt gerade.
Ja, endlich mal. Ja. Nein, also das muss man ja auch wirklich sagen. Also es läuft jetzt immer besser. Es scheint das System von Oliver Glasner immer besser anzunehmen. Klar, auch mal ein bisschen Spielglück dabei. Und ja, jetzt stehen sie auf Platz 9. Wer hatte das vor ein paar Wochen gedacht? Fabi, glaube ich, nicht. Also da kann man wirklich nicht meckern.
Nee, und lassen wir es mal so, aus den letzten 5 Spielen holt die Eintracht jetzt schon den 4. Sieg und da waren unter anderem unangenehme Gegner bei. Ne? Wir reden jetzt dann hier von Union, Freiburg und jetzt Leverkusen. Okay, Fürth lassen wir jetzt mal ausgeklammert, da haben sie auch gewonnen. Und das 5. Spiel war bei der TSG Hoffenheim. Aber alles in allem, die letzten Wochen, also die Mannschaft hat sich, glaube ich, gefunden. Mit bezeichnet dafür ist, glaube ich, auch die Leistungsexplosion, auch heute wieder überragender Mann auf dem Platz, Philipp Kostic. Er war, glaube ich, auch wieder an 3 Toren unmittelbar beteiligt mit Traumflanken. Also verdammt starker Auftritt der Eintracht.
Vielleicht noch kurz auch das Ansprechen, dass sie in der Europa League als Erster durchgegangen sind. Keine Niederlage, 3 Siege, 3 Unentschieden. Also das ist ja dann auch schon deutlicher Trend zu sehen gewesen, einfach, dass es besser wird. Und die Spieler, wie du gesagt hast, kommen immer besser in Schwung. Klar, Philipp Kostic, glaube ich, hat auch schon in den letzten Wochen sehr, sehr gut performt, aber auch Spiele wie Boré und Lindström. Also es kommt und ja, es kann man echt zufrieden sein mit der Eintracht.
Ja, den Schlusspunkt, das 5-2, lege ich euch ans Herz, wer es noch nicht gesehen hat. Gibrissão mit einem traumhaften Tor aus knapp 16 Metern, schön geschlenzt in den Winkel. Passender Abschluss zum Spieltag. Und dann würde ich gerne noch mit euch über das Abschneiden der deutschen Mannschaften sprechen. Haben wir ja jetzt dann 4 Mannschaften in der Europa League und eine Mannschaft in der Champions League, sondern du hast gerade gesagt, die Frankfurter als Erster durch, Leverkusen trotz Niederlage unter der Woche in Bukarest auch als Erster durch. Ich denke, da sind die Hausaufgaben gemacht worden. Das Champions League-Desaster. Ja, da hüllen wir auch mal den Mantel des Schweigens drüber. Leipzig kommt ja auch noch mit rein. Also da könnte man doch eigentlich mal einen Zehner auf irgendeine deutsche Mannschaft setzen für Sieg der Europa League, Fabi, oder?
Also ich glaube, es muss jetzt einfach dieses Jahr wirklich mal ja, eine deutsche Mannschaft zumindest relativ weit kommen. Ob es dann letztendlich für den Titel reicht, weiß ich nicht, sei mal dahingestellt. Aber wir haben es ja die letzten Jahre immer wieder, also wir lechzen ja alle danach, dass wir wieder wirklich mal Mannschaften haben, die relativ weit kommen. Wir hatten mal die Ausnahme mit der Eintracht, die bis ins Halbfinale, wann war das, 2018,
Ja,
19?
ja. Gegen Chelsea ist aus, ja.
Genau, aber es muss jetzt einfach vor allem auch mit unseren ja, Top-Mannschaften, die wir nun mal in der Bundesliga haben, das ist Borussia Dortmund, das ist auch Bayer Leverkusen trotz der Niederlage heute, die da dazugehören. Und dann muss es einfach auch mal reichen, dass man unter die letzten 4 kommt. Oder zumindest mal, wenn man es wirklich gut mit dem deutschen Fußball meint, was wir alle drei gemeinsam haben, ist eine Mannschaft, die zumindest mal bis ins Finale vordringt und eventuell mal den Cup wieder nach Deutschland holt, ist nämlich auch langsam Zeit, glaube ich.
Ja, dann haben wir soweit eigentlich alles durch. Ja, ich weiß.
Nein, du
Nein, ich
vergisst es
vergesse es
immer
nicht. Ich
wieder.
möchte auch nur noch was, ich möchte auch eine neue Kategorie noch mit reinnehmen. Ist ja heute kurz, ist ja heute der 3. Advent. Ich möchte mir was wünschen, Fabi. Zu deiner Kategorie, die du dir jetzt gleich nochmal erwähnen darfst, möchte ich noch den Treffer des Spieltages mit hinzufügen. Und das ist für mich, ich habe es schon am Anfang oder während der Folge schon gesagt, für mich war es definitiv am sehenswertesten der Treffer von Dorsch zum 2:0 der Augsburger in Köln. Wie sieht es bei euch aus?
Naja, das ist ein Problem. Ja, Sören?
Ja, ich würde da sogar fast mitgehen, weil ja, da würde ich mitgehen.
Ja, und ich wollte gerade eben sagen, das war nun mal wahrscheinlich auch mit das schönste Tor des Spieltags. Von daher, ja, alles, was ich jetzt sagen würde, würde ich nur sagen, um nicht das Gleiche zu sagen. Von daher bin ich auch bei Dorschi mit dabei.
Okay, gut. Ja, und dann, Fabi?
Ja, der Gewinner des Spieltags.
Also ich muss ja gestehen, ich hatte nach 20 Minuten, hatte ich mir die Antwort quasi auf deine Frage heute schon eigentlich zurechtgelegt und hätte Leverkusen genannt. Allerdings haben die mich jetzt ein bisschen ja, überrumpelt. Jetzt muss ich erst ernsthaft mal überlegen. Ich würde aufgrund der letzten Wochen, aufgrund der Leistung der letzten Wochen, die Frankfurter Eintracht nehmen.
Und ich würde die Spielvereinigung Greuther Fürth nehmen, einfach weil sie jetzt
Nein!
endlich den ersten Sieg in ihrer Bundesliga-Geschichte gefeiert haben, zu Hause, also den ersten Heimsieg gefeiert haben. Für mich der Gewinner des Spieltags.
Ich hatte die ganze Zeit nur darauf gewartet, zu sagen, Greuther Fürth. Und
Das tut mir natürlich jetzt leid.
ich wollte gerade eben auch noch sagen, ich wenn ihr beide nicht wollt, ich nehme es mal vorweg oder ich spreche für mich. Für mich wäre es
sonst lässt er uns immer den Vortritt zu hören. Ne? Jetzt wollte er unbedingt mal loslegen.
Ich sage aber auch, vielleicht muss man dann einfach auch mal fair sein und in dem Sinne dann kann man auch noch einen zweiten oder eine zweite Mannschaft, würde ich dann noch nennen, nämlich die vielgescholtene Hertha, die wirklich oft eins auf den Deckel oder auf die Mütze bekommen haben in den letzten Wochen, die mit Sicherheit auch nach außen hin nicht immer das beste Licht abgegeben haben. Aber wenn man dann so souverän letztendlich auch zwischen sich und Platz 17, 8 Punkte waren es, glaube ich, oder?
8 Punkte.
8 Punkte bringt, dann kann man durchaus auch von einem definitiven Big Point sprechen. Von daher würde ich dann sozusagen die Hertha nehmen, um dann eben auch wieder ein paar Freunde aus Berlin zurückzugewinnen.
Ja, jetzt hast du aber jeden Verein durch. Ne? Jetzt hat jeder Verein von deiner Liebe abbekommen. Aber
man muss ja auch jetzt mal wirklich erwähnen, dass so viel wie Fabi auf der Hertha die letzten Wochen drauf rumgeknüppelt hat, war das jetzt auch mehr als bitter nötig, ne? Um da mal wieder ein bisschen die Wogen zu glätten.
Nein, aber muss man ja auch mal ehrlicherweise sagen, weil in der Regel versuchen wir auch immer neutral zu bleiben. Und in dem Sinne ist es, glaube ich, auch ein Big Point gewesen. Der tut auch mal wieder richtig gut. Von daher nehme ich die Hertha.
Gut, sehr schön. Noch kurz zur Info für unsere Zuhörer. Wir haben uns gerade intern abgestimmt. Wir werden die englische Woche nicht direkt berichten, sondern werden zum Abschluss des 17. Spieltages, wir nennen es mal Weihnachtsspezial XXL-Folge raushauen und werden wahrscheinlich auch mal nochmal auf alle Mannschaften einmal so durchgehen, wie sie so die Hinrunde allgemein abgeschlossen hat, wo nachzubessern ist, wo man drauf aufbauen kann und die werden wir dann kurz vor Weihnachten raushauen und dann habt ihr zur Weihnachtszeit, wenn es dann bei den Eltern oder wo auch immer mal ein bisschen langweiliger wird, die Gelegenheit, euch da mal ein bisschen was auf die Ohren zu geben. Ja, ansonsten sind wir für heute wieder durch. War ein schöner Spieltag, hat Spaß gemacht, Jungs. Dann, Fabi, hast du für einen TV-Tipp für heute?
Ja, jetzt um 21 Uhr, ganz klar, oder? Würde ich sagen, einmal mit dem Flieger rüber nach Spanien. Ja. Und für alle, die weniger, also natürlich Derby Madrid, Real gegen Atletico ist, denke ich, mit Sicherheit wert, ein paar Minuten reinzuschauen. Und ansonsten macht es wieder Sören.
Ja, dann Sören, viel Spaß beim Tatort. Fabi, viel Spaß beim spanischen Klassiko und beim Klassiker. Und ich schaue mal, ob ich jetzt nochmal in die Bücher schaue oder auch noch was nebenher laufen lasse. Jungs, wir hören uns nächste Woche. Bleibt gesund.
Bis dann.
Ciao, ciao.
Tschüss. Ciao.
Das war Anpfiff 15:30, euer Fußballpodcast mit Tobi, Fabi und Sören. Bis zum nächsten Mal.